Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Chinas Börsen haben in diesem Jahr viele andere große Aktienmärkte hinter sich gelassen. Was treibt die Rallye? Welche Branchen sind gefragt? Welche Chancen und welche Risiken gibt es? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, beginnt hier eine nachhaltige Renaissance am chinesischen Aktienmarkt oder ist das nur so eine temporäre Erholung mit vielleicht auch nur begrenztem Potenzial?
Das ist sicherlich eine sehr gute Frage, Jessica, denn die volkswirtschaftliche Entwicklung in China sieht nicht so gut aus. Allerdings ist man natürlich in einem systemischen Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten. Deswegen wird all das, was Hightech ist, was künstliche Intelligenz ist, sehr stark gefördert. Das sieht man auch an der Börse, wo der ChiNext deutlich mehr zugelegt hat als beispielsweise der CSI 300, also ChiNext mit den großen Technologiekonzernen der Volksrepublik China, wohingegen der CSI 300 ja doch eher die staatseigenen Industriebetriebe beinhaltet. Also ja, dieser Systemwettbewerb besteht. Es wird sehr stark darauf Wert gelegt, dass Technologie sich weiterentwickelt und dieses Bild zeigt sich dann eben auch an den Börsen. Die Gewinnschätzungen werden zwar im Moment nach unten revidiert, sind aber insgesamt deutlich im zweistelligen Bereich in der Volksrepublik. Und sollte man dann die Volkswirtschaft eben auch noch stimulieren und irgendwann den Binnenmarkt wieder wirklich zum Laufen bekommen, dann kann die Rallye sicherlich auch noch weitergehen.
Ich habe in den Perspektiven am Morgen gelesen, dass es vor allem Privatanleger sind, die da zugreifen, aber auch Versicherer. Woran liegt das? Hat das auch mit dem schwächelnden Immobilienmarkt vielleicht zu tun?
Ja, mit Sicherheit. Also zum einen hat die chinesische Regierung es erleichtert, für Versicherungen, Pensionskassen etc. in den Aktienmarkt zu investieren und da auch die Quoten angehoben. Das ist sicherlich der Grund, warum hier institutionelle Anleger stärker zugreifen. Auf der anderen Seite sind die Chinesen natürlich mit dem Immobilienmarkt, naja, ich will nicht sagen auf die Nase gefallen, aber es sind eben sehr viele Menschen in China in irgendeiner Form im Immobilienmarkt investiert, auch für ihre Altersvorsorge, weil es ja nicht solche Altersvorsorgesysteme gibt, wie das bei uns der Fall ist. Und die Häuser oder Wohnungen sind dann entweder nicht gebaut worden oder wenn sie gebaut worden sind, sehr stark im Preis verfallen. Und nun sucht man eben Alternativen und glaubt, die teilweise zumindest im Aktienmarkt zu finden. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum die Kurse in der Volksrepublik im Moment steigen.
Ich erinnere mich an Geschichten, dass es in China eigentlich so ein bisschen so ein Volkssport ist, an der Börse zu zocken. Und damit meine ich jetzt auch das Wort zocken, dass sie so sehr riskant teilweise unterwegs sind in den Mittagspausen mit den Handys vor irgendwelchen großen Kurstafeln setzen. Das sind aber jetzt andere Anleger. Also das ist eine Rallye, die ein bisschen langfristigeren Investoren getrieben ist, also sprich Privatanlegern, die auf Altersvorsorge Wert legen und dann eben den Versicherern?
Ja, also Asien ist grundsätzlich etwas risikoaffiner, glaube ich, als beispielsweise Europa. Man erlebt das immer wieder, auch in Diskussionen mit Kunden in dieser Region. Ich kann mich auch erinnern, dass wir früher, Jessica, darüber gesprochen haben, dass der Nanjing Road in Shanghai Kurstafeln über den Geschäften hingen und die Leute auf Bänken davor gesessen haben und haben Aktien gehandelt. Mhm. Ich habe das zuletzt nicht mehr gehört. Ich muss aber sagen, ich war auch vor einem Jahr zuletzt in der Volksrepublik, jetzt nicht ganz kurzfristig. Und insofern gehe ich tatsächlich davon aus, dass ja es nach wie vor nicht wahrscheinlich so ist, wie wir das hier kennen, dass man Aktien kauft und dann sein Leben lang nicht mehr anrührt, zumindest einige das ja machen, sondern dass man weiterhin mehr handelt, aber sicherlich nicht mehr so wie in der Vergangenheit, wo ganz nebenbei gesagt ja auch einige Anleger dann deutliche Verluste haben hinnehmen müssen.
Wenn wir uns jetzt die aktuelle Rallye anschauen, beispielsweise in MSCI China, in den vergangenen 12 Monaten wunderbar gelaufen. Du hast schon die Tech-Branche angesprochen. Es sind ja viele gezielte staatliche Unterstützungsmaßnahmen auch, die die Kurse treiben. Einzelne Branchen. Welche Maßnahmen waren das genau?
Ja, wie gesagt, man ist in einem systemischen Wettbewerb mit den Amerikanern und insofern ist all das, was Technologie ist, was künstliche Intelligenz ist, wird besonders gefördert vom Staat. Wir haben auf der anderen Seite dann die sehr stark auf den Export setzenden Sektoren. Da reden wir vor allen Dingen über erneuerbare Energien, über Batterien, über Solar, über Windkraft, die sehr stark sind in der Volksrepublik China. Wir haben jetzt ein Gesetz gehabt, was den Wettbewerb, das hört sich ein bisschen komisch an, aber der Wettbewerb war tatsächlich ruinös, beispielsweise zwischen den Herstellern von Elektroautomobilen, aber auch von einigen Rohstoffen. Und die Chinesen versuchen auf gesetzliche Art und Weise da die Kapazitäten zu reduzieren, damit einfach dieser ruinöse Wettbewerb zurückgedrängt, möglicherweise gestoppt wird. Man darf nicht vergessen, dass viele der Hersteller von Elektroautos in der Volksrepublik gar kein Geld verdienen. Wenn sie es verdienen, immer noch die Margen sehr gering sind. Und es sind natürlich die Maßnahmen, die wir ja vorhin schon diskutiert haben, dass eben die Regierung erlaubt hat, Kapitalsammelstellen im weitesten Sinne hier stärker sich im Markt, im Aktienmarkt zu engagieren. Und insofern ein Potpourri wirklich von unterschiedlichsten Maßnahmen, die sicherlich dazu geführt haben, den Aktienmarkt zu treiben. Ich könnte mir eben vorstellen, sollte es noch eine wirkliche Zolleinigung mit den Vereinigten Staaten von Amerika geben. Hier gibt es ja Gerüchte, auch relativ konkrete Gerüchte, dass sich die beiden Präsidenten, Donald Trump und Xi Jinping, möglicherweise im Oktober treffen werden. Also sollte es eine Einigung im Zollstreit geben und dann die Volksrepublik China noch den Binnenmarkt stärker unterstützen, dass dann eben auch weitere Maßnahmen Richtung Aktienmarkt bzw. Kursgewinne möglich sind.
Wie viel von dem Ganzen ist denn schon eingepreist? Du hast der Fan auch gesagt, man geht davon aus, dass die Konzerngewinne vor allen Dingen steigen werden. Dann haben wir eben diese ganzen Maßnahmen der Regierung, die ja bekannt sind bis zu diesem jetzigen Punkt. Du sagst, die Spekulationen über die Zolleinigung, die sind ja nun auch laut zu vernehmen. Glaubst du, das ist alles schon eingepreist oder geht da wirklich noch was? Und vor allen Dingen, wie sieht es mit den Bewertungen aus? Das ist ja die Frage, die dahinter steckt.
Ja, Jessica, man sieht das also beispielsweise an den Unternehmensgewinn. Wir haben hier Schätzungen, die in einem Bereich liegen von 1,8% nur in diesem Jahr. Es sollen dann 15% im nächsten Jahr sein, auch 2027 zweistellig. Allerdings sind die Revisionen im Moment negativ. Also die Analysten reduzieren tendenziell die Erwartungen an die Unternehmensgewinne. In diesem, im nächsten Jahr 2027 geht es dann leicht nach oben. Aber wie gesagt, für die Aktualität geht's noch nach unten und das hängt sicherlich mit diesen Unsicherheiten zusammen. Wenn man sich die Bewertungen anguckt, da reden wir über KGV oder in Englisch eben PEs, die im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Für 2026 sind es 13%, 27%. Dann eben, wenn die Gewinne so kommen, wie erwartet werden, sind es dann nur noch 11%. Die nächsten 12 Monate sind es auch 13%. Das ist etwas höher als der Median der letzten Jahre. Preisbuch mit 1,6, würde ich sagen, ist noch so im gelb-grünen Bereich, also man sagt über den Daumen immer, dass 1,5 ein faires Maß ist, also da liegen wir jetzt ganz leicht drüber. Also will heißen, unterm Strich, die Bewertungen sind nicht mehr billig, von daher ist sicherlich einiges eingepreist. Sollten die Unternehmensgewinne aber so eingefahren werden, wie das im Moment erwartet ist, dann relativiert sich die ganze Sache und nochmal, dann können eben auch der chinesische Markt in den nächsten Monaten noch weiterlaufen.
China gilt ja immer noch als Schwellenland, Emerging Market. Darüber haben wir schon öfter mal gesprochen. Aber magst du trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum das so ist? Wir sprechen ja immerhin über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Ja, man hat nach wie vor keinen Zugang zu allen Aktien. Wir unterscheiden ja hier sehr akribisch zwischen A- und H-Aktien, also denjenigen, die auch in Hongkong gehandelt werden, denjenigen, die nur in Festland China gehandelt werden. gehandelt werden und davon sind eben die allermeisten dann ja nicht handelbar für ausländisches Publikum. Wir haben eine Währung, die nach wie vor stark kontrolliert und nicht frei konvertierbar ist und das sind eben insbesondere die Gründe, warum die Volksrepublik hier nach wie vor bei den Entwicklungs- und Schwellenländern einsortiert ist und eben nicht bei den Industrieländern. Das ist eine Diskussion, die auch politisch natürlich intensiv geführt wird. Ich kann dir sagen, dass ich schon vor Jahren hier Condoleezza Rice und einem Mitglied der People's Bank of China folgen konnte, die sich genau darüber unterhalten haben, inwieweit China denn immer noch berechtigt ist, solche Maßnahmen durchzuführen, obwohl sie vollwertiges Mitglied der Welthandelsorganisation sind. Da ist eben die amerikanische, sicherlich auch die europäische Meinung, dass man sich eher mal öffnen sollte und mittlerweile ein in Anführungsstrichen normales Mitglied ist. Die Volksrepublik sagt, nein, wir müssen uns noch weiterentwickeln und daher unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen schützen, will die Diskussion hier nicht fortfahren. Aber das sind eben die Gründe, warum die Volksrepublik nach wie vor dort einsortiert ist, weil eben die Aktien und auch die Währung nicht frei handelbar sind.
Nun frage ich mich als Anlegerin natürlich, wie viel China gehört denn in mein Depot? Reicht es, dass ich China über meinen ETF auf den MSCI Emerging Markets habe? Da ist China ja relativ hoch gewichtet. Oder sollte man vielleicht nochmal schauen, ob man sich einen China-Fonds ins Portfolio legt?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir immer wieder in der Vergangenheit politische Eingriffe in den Markt gesehen haben und die sicherlich auch für die Zukunft nicht ausschließen können. Und insofern sind die chinesischen Unternehmen sicherlich, oder da gibt es sicherlich Chancen, da gibt es auch hervorragende Unternehmen, eben gerade im Technologiebereich. Allerdings muss man immer damit rechnen, dass eben noch idiosynkratische, spezielle chinesische Risiken damit verbunden sind und deswegen gehen nach wie vor die meisten Investoren über Hongkong, investieren in Hongkonger Unternehmen oder über Hongkong dann in die Unternehmen, die eben möglich sind in der Volksrepublik China. Ja, ich würde es da nicht übertreiben, glaube ich, aus Risikogesichtspunkten mit dem Anteil. Man kann sicherlich einen gewissen Anteil China mit ins Depot nehmen. Ob er so groß sein muss, wie es der Marktkapitalisierung entspricht, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen, weil, wie gesagt, die politischen Risiken doch immer wieder vorhanden sind und wir eben nicht wissen heute, wie dieses Treffen, das wäre eine reine Spekulation zwischen Xi Jinping und Donald Trump und damit der Zollstreit dann ausgehen werden.
Der Zollstreit, ich glaube, der wird uns die nächsten Wochen und Monate immer weiter beschäftigen. Mal wird es Europa treffen, mal die Chinesen. Vielleicht gibt es auch ganz viele Deals. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
Sehr gerne.